Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Das fällt mir ganz oft auf, wo ich mich frage, warum achten wir nicht darauf, wenigstens die Leitplanken zu setzen und zu entscheiden, für jemanden anderen zu entscheiden, wenn du das schon nutzt und wenn du diese Bildschirmzeit hast, dann nutze sie in irgendeiner Form, doch wenigstens mit einer gewissen Qualität, die das hat.
Und Dr. Burak Yildirim.
Wenn man halt diese, ich nenne es mal bewusst, Safe Spaces hat, dann ist es auch einfacher, glaube ich, als Elternteile vor allen Dingen, die versuchen halt auch manchmal zu zwanghaft Bildschirmzeiten zu reduzieren, zu sagen, ja klar, jetzt ist Bildschirmzeit. Und ich glaube, was ein sehr guter Vertrag ist, ist das Thema Altersbeschränkung. Also mit anderen Worten, die Kinder dürfen jede App runterladen, die sie mit ihrem Geburtsdatum freischalten können.
Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Folge wird, die vielleicht auch unsere Lieblingsfolge bisher werden kann. Zumindest hat sie das Potenzial, weil es um so viel geht. Es geht um Bildschirmzeit, es geht um Jugendliche, es geht um Kinder, es geht um Sport, es geht um psychische Gesundheit, Gesundheit überhaupt generell von Kindern und Jugendlichen. Da wir beide Papas sind, da wir beide was mit Sport zu tun haben, da wir beide was mit Mental Health zu tun haben, ist das ein sehr schön weites Feld. Und deshalb, hallo lieber Burak, wie geht's dir?
Vielen Dank, mir geht's bombig. Wie geht's dir?
Mir geht's auch bombig und ich versuche meine Bildschirmzeiten etwas zu verkürzen und das auch sehr deutlich hier so durchzusetzen, mehr und mehr, weil ich festgestellt habe, dass wir vielleicht einfach ein paar Meter mehr laufen könnten und mehr Sport machen könnten und mehr Dinge tun könnten, anstatt gefesselt vor diesem blauen Licht zu sitzen. Das ist meine Welt gerade. Aber sonst geht es mir sehr gut. Vielen, vielen Dank.
Das ist schön. Freut mich sehr.
Wie geht es deiner Mental Health und wie geht es deinem Mental Health Moment der Woche?
Ja, meiner mentalen Gesundheit geht es, soweit ich das beurteilen kann, gut. Auch mein Umfeld beklagt sich im Moment nicht. Deshalb gehe ich davon aus, toi, 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 dass da alles im Reinen ist. Mein Mental Health Moment der Woche war unerwartet, sehr unerwartet und hat mir auch noch mal so ein bisschen die Tragweite meines Berufes klar gemacht in einer Form, ja, die man jetzt nicht unbedingt vor Augen hat, aber wie wichtig man als Arzt beziehungsweise natürlich Ärztin, aber in dem Fall spreche ich ja von mir als Arzt, wie wichtig man für seine Kunden teilweise ist. Und zwar folgendes, ich habe eine junge Dame jetzt einige Jahre betreuen dürfen, die damals nach der Entbindung ihres ersten Kindes, ziemlich Rückenbeschwerden entwickelt hat. Und zweimal MRTs bekommen hat und auf denen man damals angeblich nichts gesehen hat und Physiotherapie, dieses, jenes, welches, aber hat nichts geholfen, sagte, sie hat Rückenschmerzen, die ziehen ins Bein und vor allen Dingen in Ruhe und das hat sie einfach völlig verrückt gemacht. Dann kam sie irgendwann auf Empfehlung und dann haben wir sie angeschaut und haben gesagt, nee, passen Sie auf, so wie Sie das beschreiben, haben Sie, müssen Sie eigentlich einen Bandscheibenvorfall haben. Ja, aber es sind ja MRTs gelaufen, da hat man hier nichts gesehen. Da habe ich gesagt, mag sein, aber ich würde gerne nochmal eine Untersuchung machen. Weil ihre aktuellen Beschwerden, ich war bei den Beschwerden damals nicht dabei, deshalb weiß ich nicht, ob die Beschwerden zu den Bildern passen und umgekehrt. Aber jetzt sage ich ganz klar, haben sie von der körperlichen Untersuchung einen Bandscheibenvorfall. Nee, die Beschwerden haben sich nicht verändert, da hat nie einer was gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn, MRT gemacht. Dicker Bandscheibenvorfall. Da war sie auf der einen Seite sehr traurig, weil Bandscheibenvorfall ist für viele immer noch ein rotes Tuch. Gott sei Dank braucht man sich da eigentlich nicht so viele Gedanken machen, weil die meisten Bandscheibenvorfälle kriegt man gut in den Griff. nachhaltig gut in den Griff. Und auf der anderen Seite war sie aber total glücklich, weil sie gesagt hat, endlich ist ja was gefunden worden. Hm. Dann ist sie behandelt worden, war aber so verkopft mit dieser Thematik, weil sie über Jahre diese Beschwerden hatte, dass sie gleichzeitig unheimlich, ich möchte fast sagen, resistent war gegen Therapeut, also gegen eine mögliche Therapie. Mhm. Ja, nee, das wird wahrscheinlich nichts bringen, ich habe das schon so lange. Und dann war das war wirklich, also tierische Überzeugungsarbeit, dann die einzelnen Schritte durchzuziehen. Unter anderem gab es eine Spritzenbehandlung, die ihr dann im Nachhinein sehr gut geholfen hat. Es gab neben der symptomatischen Behandlung auch, weil sie hatte eine unheimliche funktionelle Instabilität auf der betroffenen Seite. Mhm. Also konnte im Grunde ihr Bein, ihr Becken gar nicht richtig stabilisieren. Dann gab es eine trainingstherapeutische Serie, was ihr auch unheimlich viel gebracht hat, aber in sehr langer Zeit. Und dann hatte sie immer wieder Rückschläge, die sie hat verzweifeln lassen. Und das war wirklich ein Riesenopus. Dann habe ich eine Zeit lang nichts von ihr gehört. Und ich wusste aber in der Zeit, in der ich sie betreuen durfte, dass sie gerne ein zweites Kind hätte. Und aufgrund ihrer Erfahrung nach der Entbindung des ersten Kindes, sich das nicht getraut hat, nochmal schwanger zu werden.
Boah.
Genau. Und das war für mich natürlich, klar, ich bin ja nur Vater, ich habe die Kinder nicht ausgetragen. Aber trotzdem versucht man sich als Elternteil da hineinzuversetzen und denkt sich, meine Güte, da hat jemand einen Kinderwunsch. Und aufgrund der körperlichen Beschwerden nach der Entbindung traut sich diese Person nicht nochmal Mutter zu werden. Wir haben aber natürlich erstmal alles dafür getan, dass sie Return to Life erstmal fit wurde. Das hat dann toi 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 gut geklappt. Dann habe ich eine Zeit lang nichts von ihr gehört. Dann hat sie jetzt einen Termin gemacht und saß da mit einer Murmel. Also sprich, war schwanger oder ist schwanger mit dem zweiten Kind jetzt. Und ich habe sie natürlich gesehen und wusste, boah, Lecco Fanny, was für eine Journey. Und das ist das Ergebnis. So.
Brutal.
Das war, genau, das hat ja für mich schon gereicht als Mental Health Moment der Woche.
Total. Ja.
So, jetzt kam aber natürlich noch mal eine Riesenpointe, nämlich, dass sie mich gefragt hat, auf welche Weise sie entbinden soll. Und da habe ich natürlich im ersten Moment erst gestutzt und habe gesagt, Moment, ich glaube nicht, dass ich der richtige Ansprechpartner für diese Frage bin. Das müssten Sie bitte die Kollegen von der Gynäkologie fragen. Weil ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab. Erstes Kind, zweites Kind, wie ist die Kindslage im Bauch? Sag ich glaube nicht, dass ich Ihnen da helfen kann. Nee, doch, können Sie. Weil meine Gynäkologin hat gesagt, dass nur Sie das entscheiden könnten. Sag ich, warum das denn? Ja, ganz einfach. Das Kind liegt so, dass ich normal entbinden könnte. Mhm. Mein Problem ist, ich habe aber Angst, dass ich einen Rückfall bekomme, wie damals beim ersten Kind. Sprich, Bandscheibenvorfall und so weiter und so
das
fort.
Das geht wieder von vorne los, ja. Mhm.
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, also wenn die Kollegin aus der Gynäkologie mir den Ball zuspielt und sie mir sagen, ich habe sie natürlich gefragt, wie möchten Sie denn, wenn Sie sich das aussuchen dürften, entbinden? Da sagte sie, ich würde gerne auf natürliche Art und Weise entbinden und möchte keinen Kaiserschnitt. Dann habe ich gesagt, also meinen, auch wenn der begrenzt ist als Orthopäde, also sage ich, meinen orthopädischen Segen haben Sie auf jeden Fall. Alleine schon, weil Sie die letzten Jahre so viel in die Stabilität Ihres Körpers investiert haben, dass ich überhaupt kein Risiko für eine natürliche oder normale Entbindung sehe. Sage ich, Sie waren mit Sicherheit vor dem ersten Kind körperlich muskulär vom Rumpf, vom Becken, schwächer, als sie es jetzt sind. Weil sie haben sich absolut aus dem Dreck selber gezogen. Mhm. Sie haben sich stabilisiert, sie haben keine Beschwerden mehr, sie haben sich das zugetraut, ein zweites Kind oder zumindest erstmal schwanger zu werden, die Entscheidung zu treffen, ein zweites Kind zu bekommen. Sage ich, nichts auf der Welt kann sie an einer normalen Entbindung hindern. So, und dann war sie natürlich total gerührt, hat geweint vor Glück. So, und dann hatte ich natürlich auch dann meinen zweiten Mental Health Moment der Woche, wenn man so will. Also es war großartig, war einfach großartig. Und deshalb ist halt, deshalb ist der Job eben am Ende des Tages nicht nur, ja, wie kriegen wir jemanden operiert und wie kriegen wir eine Spritze versenkt und eine Akupunktur gemacht und jemanden eingerenkt und Stoßwelle oder was auch immer. Es sind diese Gespräche, es sind diese Entwicklungen, es sind diese, ich nenne es mal bewusst, Körperkarrieren. Und das ist halt schon etwas, wo ich einfach sage, da, ja, dafür lohnt es sich, morgens aufzustehen.
Super, super geniale Geschichte, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichte. Genau. Für dich natürlich sowieso, aber auch für diese Frau. Das muss ja die Welt für sie bedeuten. Das ist ja ein totaler Gamechanger und vor allen Dingen ist das ja, so wie du es beschreibst, auch ein Trauma fast gewesen. Oder es war ein Trauma. Ja. Und auch die Angst im Nacken, dass das dann wieder von vorne anfängt, die ganze Scheiße, dass du dann wieder dann nur in Anführungsstrichen, weil du dann auf einem natürlichen Wege das Kind auf die Welt bringst, dann halt auch wieder damit zu dealen hast, dass dich das dann auch im Zweifel wieder Jahre kostet, um wieder, ich kann ja diese Prozesse gut verstehen. Super, super toll. Richtig gut. Wenn sie es hört, dicken, fetten Glückwunsch für beides, für alles Mögliche. Also das ist schon eine schöne, sehr, sehr schöne Mental Health Moment der Woche.
Ja, vielen Dank. Und danke, dass ich es hier teilen durfte.
Richtig toll. Hoffentlich hört sie es.
Mal sehen. Wie lief es denn bei dir, mein Lieber?
Bei mir lief es krass. Also ich habe wieder mal, ja, wie soll ich sagen, wieder mal festgestellt, verlass dich so ein bisschen einfach auch auf dich. Du kannst das ganz gut. Es war nämlich so, dass wir in der Agentur einfach so eine gute, homogene Struktur haben, was MitarbeiterInnen angeht. Das sind alles so selbstbewusste, lustige, kluge Köpfe. Und es kam irgendwann eine Bewerbung rein, einige Zeit her. Da suchte eine sehr junge Frau, die Kommunikationswissenschaften studiert, einen begleitenden Arbeitgeber quasi, der studienbegleitend, wo sie studienbegleitend eben arbeiten kann. Und von der Charakterstruktur von Anfang an sehr ruhig, wahnsinnig ruhig. Also wo du wirklich so denkst, so, also lebt dieser Mensch, also ist da Feuer drin irgendwo? Und ich habe das aber irgendwie erkannt. Also für mich war klar, das ist ein sehr wahnsinnig ruhiger, empathischer Mensch. Ganz anders als das, was wir so haben. Es würde uns vielleicht einfach auch ganz gut tun. Es gab dann irgendwie auch in der Geschäftsführung so ein bisschen Diskussionen darum. Und dann habe ich mich da trotzdem für eingesetzt, weil ich gerade finde, dass es natürlich in der Kommunikation, wenn du in einem Kommunikationsberuf arbeitest, schon wichtig ist, dass du auch auf Menschen zugehst, dass du offen bist, dass du proaktiv bist und so weiter und so fort. Ein paar andere Sachen mehr. Schüchternheit ist da manchmal schwierig. Aber ich finde auch, zu einer modernen Agentur, die muss sich sowas leisten können. Und ich glaube auch, zu einem modernen gesellschaftlichen Leben brauchen wir auch Menschen, die erstmal schüchtern sind. Die auch nicht die Lautsprecher sind, die sich hinstellen auf die Bühne und sagen, hallo, wie geht's denn so, Chaka? Sondern die einfach etwas sanftmütiger sind, die vielleicht auf den zweiten Blick wertvoll sind, dann aber umso wertvoller sind, in dem, was sie sagen und wie sie sagen, vielleicht einfach mit ein bisschen mehr Bedacht. Dann ging das eine ganze Weile und irgendwann werde ich damit konfrontiert, dass jemand sagt, ja, so, du musst dich da einfach mehr kümmern, also du musst dich da mehr kümmern. Also sie wirkt da so verloren und irgendwie in der Agentur und sie ist, ich glaube, ihr geht's da nicht gut. Ich bin mir sogar ganz sicher. Ich so, hä? Also ich bin regelmäßig im Austausch und ich glaube, ich würde das wissen. Nein, also da gab's wirklich richtig Diskussionen. So, dass ich irgendwie wirklich unsicher wurde und dachte so, also ich bin, also sehe ich da vielleicht einfach irgendwas nicht oder will es nicht sehen, weil mir diese Person einfach ans Herz gewachsen ist und ich ganz gerne auch, ich bin gerne mit ihr, ich bin habe nicht jeden Tag mit ihr zu tun, aber es ist, wenn, dann ist es immer wahnsinnig gut einfach. Und das, was sie macht, ist auch einfach gut. Sie ist 20 Jahre alt und ist einfach gut. Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, aber ganz ehrlich, jetzt werde ich echt unsicher. Aber ich glaube das nicht. Es ist einfach ein anderer Charakter. Und es ist außergewöhnlich. Der Charakter ist außergewöhnlich. Aber ich erkundige mich einfach. Und warum, wenn ihr das so seht, warum sprecht ihr sie nicht einfach an? Warum wird das nicht ausgesprochen? Ja, weil das ist ja eher so dein Bereich. Dass ich, ja, aber Moment mal, das ist doch Teil des Teams. Also wenn es irgendwie, ja, aber die anderen sagen das auch. Und ich, ja, aber warum reden wir denn? Also wir sind doch eine Kommunikationsagentur. Warum reden wir denn darüber nicht? Das ist doch Teil unserer Kultur, miteinander zu reden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sie mir dann auf die Seite genommen, ich habe dann mit ihr gesprochen und es ist genauso gewesen, wie ich es eingeschätzt habe. Meine erste Frage, wie fühlst du dich denn so hier so nach einer Zeit? Super, findest du total gut und so, und erzählte und erzählte und erzählte. Sie erzählte nicht lange, aber sie erzählte und das hatte Hand und Fuß und es war einfach genau klar und ehrlich. Dann habe ich so ein paar einfach Fragen gestellt und es war alles in Ordnung. Es war wirklich alles in Ordnung. Es ist nur so, dass es ein Charakter ist, der einfach für, ja, der für so eine Kommunikationsagentur vielleicht einfach außergewöhnlich ist, im Sinne von wesentlich stiller, im Wesentlichen nicht immer sofort eine Meinung zu haben, genau zu beobachten, übrigens auch eine Riesengabe, Dinge aufzunehmen und dann aber auch damit zu arbeiten, umzusetzen und anstatt zu reden und zu reden und zu reden und zu reden und jetzt da noch eine Meinung, hier noch eine Meinung, die macht dann einfach und das, was sie macht, das ist dann einfach auch gut. Und mir hat das einmal gezeigt, auf der einen Seite, verlass dich einfach auf das und also da auf deine Menschenkenntnis und wie du Menschen vielleicht einfach auch integrierst und vielleicht auch Menschen gerne mal mit auf eine Reise nimmst, die außergewöhnlich sind oder die eben nicht vielleicht so eine Schublade passen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht nur verlass dich darauf, sondern mach das weiter. Gib weiterhin Menschen, die von der äußeren Fassade oder von dem Erscheinungsbild vielleicht irgendwie nicht passen. Warum brauchen wir denn diese Schubladen immer? Also warum muss jemand immer irgendwo reinpassen? Vielleicht haben wir einfach Juwelen da draußen, ganz viele. Und einfach nur, weil wir nicht genau hingucken, oder nicht fragen oder uns nicht damit auseinandersetzen, fallen die durch ein gewisses Raster durch. Und ich glaube, es ist deshalb schade, weil so viele Diamanten da draußen rumliegen, die nicht gesehen werden, weil sie vielleicht einfach versteckt sind unter den großen Steinen. Und niemand bereit ist, diese großen Steine hochzuheben. Ich habe mir vorgenommen, ich werde weiterhin auch ein paar große Steine hoch.
Das ist ein super Bild. Das ist ein super Bild.
Das ist schön, dass es dir gefällt. Guck mal, dann hat es sich schon gelohnt. Klar. Dass ich mir intensiv heute war ich derjenige, der lange, lange, lange für den Metal Health Moment der Woche gebaut hat.
Ist auch schön, ja, wenn wir so ein bisschen aus dem Leben erzählen.
Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Jetzt sag doch mal, als ich dich damit konfrontiert habe, mit einem Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt, das ist ja dann dein Metier eigentlich, das ist doch deine Lektüre, die du täglich konsumierst.
Neben dem Kicker.
Neben dem Kicker. Oh. Und elf Freunde.
Genau.
Und du die Überschrift gelesen hast, kürzere Bildschirmzeiten und mehr Sport fördern psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und dann steigst du ein und dann geht es in eine Beobachtungsstudie in German Network Open 2025. Kann man auch gerne nachlesen und ihr werdet das sofort, wenn ihr googelt, einmal finden. Und wir sind dann wieder in Finnland. Und
Wie letzte Woche schon.
Wir kommen da irgendwie nicht so richtig weg. Und psychische Störungen sind in Finnland die häufigste Ursache der Krankschreibung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und nicht selten sind sie dann der Beginn einer lebenslangen Krankengeschichte. Das sagt dann wiederum eine andere Studie. Und wir hangeln uns von einer Studie in die nächste und überall wird drüber geschrieben. Und trotzdem ist es so, dass die Bildschirmzeiten nach oben gehen. Und trotzdem ist es so, dass mehr Handys denn je verkauft werden. Und trotzdem ist es so, dass jeder zu Hause fast in diesem Alterssegment ein iPad hat und dass die mit 2 oder 3 Jahren schon anfangen, irgendwie mit den Händen Bewegungen zu machen und Screenshots irgendwie zu entwickeln und Shortcuts, Entschuldigung, zu entwickeln, wo wir sagen, wo kommen die denn die her? Es ist doch irgendwo ein Widerspruch. Also ich bin gespannt, was du gedacht hast und wie du eingetaucht bist mit voller Wucht wahrscheinlich in die Materie.
Ja, als ich es gelesen habe und auch die Überschrift des Berichts im Ärzteblatt, habe ich mir gedacht, ja gut, ist ja logisch. Also im ersten Moment, weil die Studie ist jetzt ganz frisch veröffentlicht im Februar. Ich kann aber die Universität einfach echt nicht aussprechen, beziehungsweise wenn ich es versuchen würde, würden sich der ein oder andere finden, den ich kenne, unter anderem Lukas Radetzky, der würde sich wahrscheinlich kaputt lachen. Es geht in der Studie auch über einen schönen Zeitraum, nämlich 8 Jahre Follow-up über Grundschüler, die entsprechend Zeit an Computer, Tablets oder Fernseher verbringen, sich körperlich wenig bewegen und die dann im Teenageralter häufiger unter depressiven Verstimmungen und vermehrtem Stressgefühl leiden. Und dann habe ich, wie gesagt, im ersten Moment gedacht, ja, ist logisch. Aber genauso logisch, wie es scheint, ist es aber eben auf der anderen Seite so, und du hast es wunderbar skizziert, dass die Bildschirmzeiten einfach enorm zunehmen. Und ja, der Bildschirm mittlerweile ja im Grunde auch schon in der Schule angekommen ist. Also letztendlich wird man mit dem Bildschirm wach, wenn man Pech hat, geht man mit dem Bildschirm schlafen. Und die Studie hat 2 Bereiche versucht zu durchleuchten. Einmal erhöhte Bildschirmzeit. Und da konnten sie eben zeigen, je höher die Bildschirmzeit oder je länger die Bildschirmzeit, umso höher und häufiger Symptome von Depressionen und eben Stress im Teenageralter. Dann haben sie nochmal untersucht, wie ist es mit geringerer körperlicher Aktivität, die auch dazu führt, dass diese Kinder dann später sich eher in den Merkmalen wiedergefunden haben, die depressiver Natur sind. Ja, und dann gab es natürlich die Kombination, nämlich hohe, lange Bildschirmzeiten und gleichzeitig geringe körperliche Aktivität. Und die hatten das höchste Risiko für die Entwicklung von psychischen Belastungen im Teenageralter. Und ich glaube, das ist ja etwas, was jeder auch ohne Studie wahrscheinlich so im ersten Augenblick unterschreiben würde, wenn man sagen würde, kannst du dir vorstellen, im Grundschulalter beginnend lange Bildschirmzeiten, dann später vielleicht auch ein bisschen mehr Stress, bisschen depressive Symptomatik. Ich glaube, das würden schon viele unterstreichen. Wobei man meiner Meinung nach schon unterscheiden muss, bei den Inhalten, wenn es um Bildschirmzeiten geht, weil ich habe ja vorhin gesagt, wenn man Pech hat, fängt man morgens mit Bildschirm an und geht abends mit Bildschirm ins Bett. Aber letztendlich, wenn es um Medien geht, wo es auch, ich sag mal, bewusst um Kommunikation geht oder um Kreativität oder auch um mentale Entlastung, um Lerninhalte, um Bildung, dann müssen wir schon wieder eingrenzen. Weil ich sag mal, ich will jetzt nicht von dem Blaulicht und so weiter erstmal sprechen, weil wir befinden uns ja immer noch im Vormittagsbereich gerade im Rahmen der Schule, dass wir, ob ich jetzt aus einem Buch mir die ein oder andere Info raussauge oder eben die Möglichkeit habe, schnell zwischen 2 Monitoren zu switchen, vielleicht sogar ich sage jetzt mal, die Erbauung Roms nicht nur vor dem geistigen Auge versuchen zu durchzuspielen, sondern gleichzeitig eine Grafik dazu habe, wo man eben sieht, wie das Römische Reich sich entwickelt hat. Ja, meine Geschichtslehrer, die werden Gänsehaut haben, wenn sie mich jetzt reden hören. Und ich glaube, da muss man schon ein bisschen unterscheiden, weil ich würde meinen zu behaupten, dass das Thema eben auch depressive Verstimmung oder auch Stress schon mit der Zunahme eben der sozialen Medien einfach salonfähig wurde. Weil ich glaube, da holen wir uns schon, in dieser Welt holen wir uns schon unsere, ich sag jetzt mal, Defizite. Da holen wir uns unsere Sorgen rein. Und ich denke, das, was in der Schule passiert, das, was im Studium passiert, in den Ausbildungsberufen insgesamt. Ich glaube, diese Bildschirmzeiten sollte man eben nicht alle in einen Topf werfen. Und grundsätzlich ist natürlich die Thematik, je länger man, weil irgendwann ist nun mal Schlafenszeit, aber je länger man vor allen Dingen nach der Schule an den Bildschirm hängt, ja, umso weniger Zeit hat man sich natürlich als Kind, und wir sprechen hier von Grundschulkindern, also 6 bis 10 Jahre, die über 8 Jahre begleitet wurden, umso weniger Zeit hat man natürlich für körperliche Aktivitäten und auch umso weniger Zeit hat man für soziale Vernetzungen physischer Art. Und ich glaube, da kann jeder oder sich jeder in dieser Studie irgendwo wiederfinden und das nachvollziehen.
Ja, ich glaube auch, dass man so ein bisschen aufpassen muss mit der Verteufelung des Internets und Tablets und Smartphones und Kindles und was es alles noch weiter gibt. Weil ich komplett auch bei dir bin, dass es auch dann so einfach Bildschirmzeiten, die in den Bereich Bildung zum Beispiel fallen, sind dann einfach wichtig. Und wir können nicht auf der einen Seite Digitalisierung fordern und fördern wollen, und auf der anderen Seite schreien wir dann, oh, die Bildschirmzeiten sind zu hoch. Das passt nicht so richtig gut zusammen. Also wir können natürlich dann auch wieder den anderen Schritt gehen und dann gibst du deine Überweisung wieder in der Bank ab und dann besorgst du dir wieder einen Filofax und einen Stift und trägst deine Daten in den Kalender dann auch wieder physisch an und so weiter. Es gibt ja auch immer wieder zu jeder digitalen Entwicklung den Schritt zurück in die entgegengesetzte Richtung. Und da muss jeder für sich entscheiden, ob das gut oder ob das schlecht ist. Ich glaube aber auch, dass es schwierig ist, diese Balance zu halten. Und wenn man Kinder hat, und das haben wir beide, dann stellt man fest, dass die Versuchung und die Verlockung natürlich groß ist nach digitalen Medien und nach digitalen Devices in irgendeiner Form. Ich habe aber auch für mich ein bisschen den Eindruck, dass es relativ wenig braucht, um Kinder und Jugendliche davon zu überzeugen, rauszugehen wieder, sich zu bewegen. Muss ja nicht immer gleich Sport sein, aber gleich aber einfach trotzdem mal Bewegung, noch draußen zu sein, in der frischen Luft zu sein. Hatte heute dann auch tatsächlich wieder mal so das Vergnügen, wo meine Tochter auch wirklich so ein bisschen nach einem Handy gefragt hat, weil sie einfach auch weiß, dass es da Pippi Langstrumpf gibt und dass man das auch hören kann übers Handy. Das hat sie schon geschnallt. Und ich aber relativ schnell dann auch umgelenkt habe und wir das erste Mal für dieses Jahr im Sandkasten saßen. So, das war ein deutlich größerer und längerer Spaß, vor allen Dingen so lange, bis die Finger blau waren. Und sich auch mal wieder zu spüren und auch mal zu merken, dass es nicht so ganz clever ist, wenn man sich gegen Handschuhe entscheidet, was da so passieren kann. Also gibt ja auch viele Lerneffekte außerhalb der Bildschirmzeit. Und auch gar nicht so, finde ich, so schwierig, mal wieder einfach coole Dinge miteinander zu machen. Und wenn es dann aber in den Bereich Bewegung geht, ich meine, da gibt es ja Millionen Studien. In der letzten Ausgabe haben wir über Prävention gesprochen. Da ging es dann eher um die psychische Prävention und Mental Health Prävention. Aber natürlich ist es in jeder Studie nahezu klar, dass sich Jugendliche zu wenig bewegen, dass sich Kinder zu wenig bewegen, dass sie zu viel Zucker essen, dass sie zu viel verarbeitete Lebensmittel essen, dass sie all das, was wir gemacht haben, das heißt nicht, dass man nicht auch im Alter oder im Erwachsenenalter fett werden kann. Aber ich habe die romantische Erinnerung, dass wir, weil eben die Digitalisierung noch lange nicht so weit fortgeschritten war, dann doch mehr draußen waren, uns mehr bewegt haben, uns das auch ganz gut getan hat und dass wir davon definitiv auch profitiert haben. Also mir geht es jedenfalls so. Und diese Balance zu finden, finde ich wahnsinnig schwer. Und auch die Verantwortung und die Pflicht, auch Angebote wieder zu schaffen. Das sind wir eigentlich schon fast wieder in der letzten Folge, nur eben mehr in Physis, weil mir oftmals wirklich die Angebote da auch wählen. Und ich stelle mir die Frage, wie kommen wir denn raus aus diesem Dilemma, weil die Digitalisierung brauchen wir, wir werden sie nicht aufhalten, wir werden damit leben müssen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass diese Studien ja erschreckend sind. Und die Langzeitschäden, und darauf zielen die Studien ab, sind elementar und sind brutal, belasten nicht nur die Menschen selber, sondern auch die Gesellschaft.
Ich sage ganz klar, aus dem Dilemma kommen wir auf gar keinen Fall raus. Auf gar keinen Fall. Mhm. Und zwar, weil die Digitalisierung in einer Geschwindigkeit voranschreitet, vor allen Dingen die Vielfalt der Digitalisierung, dass das absolut nicht aufzuhalten ist. Im Gegenteil, dass viele Bereiche noch digitaler werden, als wir uns vorstellen können. Und zwar, ja, 100%, weil das ist ja im Grunde, wir haben ja das Thema Digitalisierung letztendlich alleine schon gerätetechnisch auf ein ganz, ganz neues Niveau und auf eine ganz neue Ebene vor 13, 14 Jahren gehoben mit der Einführung der Smartphones. Ich muss in einem Thema ja nicht widersprechen, das ist der falsche Begriff, aber du hast gesagt, das stimmt auch, kann ich nur bestätigen, dass wir früher uns schon mehr draußen bewegt haben oder ich sag mal so ein bisschen in der analogen Welt, egal wie die jetzt aussehen mag für jeden Einzelnen, aber wir haben uns in der analogen oder in der echten, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, auf jeden Fall mit anfassen und so weiter und so fort. Das stimmt, auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, wenn ich so ein bisschen auf meine Geräte zurückblicke, ich war schon ganz stolz auf den Atari 2600, der jetzt, glaube ich, irgendwo in Museen steht. Oder auf den Amiga-Computer. Pentium 1, 2 Prozessoren. Und auf einmal wurde alles viel schneller, viel bunter. Ich habe stundenlang, also wirklich teilweise Nächte, durchgespielt, nämlich den Fußballmanager.
Und auch damals schon.
Krass. Ja, so, dann kamen die Nintendo-Geräte, der Game Boy, Tetris als eines der ersten Spiele. Zweifarbiger Bildschirm, das kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Und ich habe das alles durchgezogen, alles erlebt, die erste PlayStation und so weiter und so fort. Das heißt, auch damals gab es Bildschirmzeiten. Aber wenn meine Eltern nicht aufgepasst haben, gab es die auch ohne Ende. Gerade in, wie gesagt, in der Nacht, weil tagsüber gab es dafür auch keine Zeit. Man muss aber sagen, der Tag war halt anders strukturiert. Man hat sich in meinem Fall, und das haben viele Jungs auch aus der Nachbarschaft so gehandhabt, man war halt einfach im hiesigen Fußballverein. Die einen haben Tennis gespielt und so weiter und so fort. Das heißt, man hatte wirklich dann auch diesen klassischen Street-Fußball, ja, den Straßenfußball, den es ja heutzutage auch kaum gibt. Und da wollte man eben auch immer dabei sein, weil unheimlich viele gespielt haben. Wir haben Murmeln gespielt, also wirklich in so Sandkästen und so weiter, mit, also Klicker oder Murmel haben wir das immer früher genannt. Wir haben Panini-Bilder geworfen, auf Weite, und dann, wer das weiteste Panini-Klebebild geworfen hatte, hat alle Panini-Bilder bekommen. Diese Spiele gibt's heutzutage kaum noch. Warum? Das Angebot an digitalen Medien und vor allen Dingen an digitalen Geräten ist unglaublich. Und deshalb ist es natürlich auch unheimlich schwierig für die Kinder und Jugendlichen in der heutigen Zeit, nicht in diesen Welten abzutauchen. Und wenn wir das weiterspielen und kommen irgendwann in das Thema Augmented und Virtual Reality, in das Thema Metaverse oder Omniverse, wird es so sein, dass wir virtuell Urlaub machen werden. Wir werden eine Woche virtuell Urlaub machen, in unserem Wohnzimmer sitzend, werden wir eine Woche in die Karibik fliegen. Mhm. Virtuell. Deshalb ist es nicht aufzuhalten. Im Gegenteil. Letztendlich geht es, glaube ich, vielmehr darum, in den Bereichen, wo man wirklich noch einwirken kann, vor allen Dingen als Erziehungsberechtigte, aber auch vielleicht als Ausbilder und Coaches, was auch immer, Lehrer, Lehrerinnen, also egal, wie man es nennen möchte. Ich glaube, da muss man eingreifen und gezielte und begrenzte Bildschirmzeiten präsentieren, dass letztendlich Bildschirmzeiten nicht verflucht werden, Bildschirmzeiten nicht auch zu negativ dargestellt werden, weil wir wissen, dass was zu negativ dargestellt wird, hat immer einen gewissen Reiz, sondern es muss mittlerweile in ein ausgewogenes Leben integriert werden, in einen Lebensstil integriert werden. Mhm. Und das allerdings hinzubekommen, und weil wir sprechen natürlich teilweise davon, du bist Vater, ich bin Vater, und wir beide sind aber in unterschiedlichen Gezeiten groß geworden und müssen jetzt versuchen, unseren Lebensstil der Aktualität anzupassen, und zwar auch unseren Berufsstil. Und gleichzeitig müssen wir jemandem, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und die Welt ja als Ganzes völlig wunderhaft sieht, klar machen, wie man mit Bildschirmzeiten umzugehen hat. Und das ist schon, das glaube ich auch, für viele Eltern, für viele Lehrer, Lehrerinnen, Coaches, Ausbilder, was auch immer, mit Sicherheit unheimlich schwierig. Es ist auch so schwierig, dass sich ja viele Gelehrte damit beschäftigen. Einer der berühmtesten meiner Meinung nach, weil er wirklich in nahezu jeder Talkshow, in nahezu jeder Sendung auftritt, vor allen Dingen im amerikanisch- oder englischsprachigen Raum, ist Jonathan Haidt. Professor an der New York University, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Generation Angst. Und der setzt sich vehement und intensiv gegen die Auswirkungen von Smartphones und sozialen Medien auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen ein und setzt sich damit auseinander. Und hat vor allen Dingen in dem Buch, was ich gerade benannt habe, viele Interviews einfach mit Jugendlichen geführt. Und der sagt ganz klar, kein Smartphone vor der Highschool, was schon unheimlich schwierig ist, weil wir reden von dieser Studie, die wir am Anfang zitiert haben, von Grundschülern. Die sind noch weit von der Highschool entfernt. Verzicht auf soziale Medien vor dem 16. Lebensjahr. Und das Dritte, und das ist meiner Meinung nach das Schwierigste, Förderung von Unabhängigkeit und realen Verantwortlichkeiten. Ich kenne Erwachsene, die sind nicht unabhängig und wissen nicht, was real Verantwortlichkeit bedeutet. Wie sollen die das Kindern und Jugendlichen beibringen? Und das ist wirklich eine Disziplin, dafür gehört, muss man fast schon einen eigenen, vielleicht sogar Ausbildungsberuf schaffen. Und deshalb ist das sehr, sehr tages- und abendfüllendes Thema.
Ja, ist es. Und ich habe dir gebannt zugehört. Und mir ist ein Aspekt auch in der Vorbereitung immer und immer wieder, und der fällt mir jetzt auch wieder ein, über den Weg gelaufen, und das ist vor allen Dingen die Qualität der Bildschirmzeit. Also ich glaube, es wäre schon wahnsinnig viel gewonnen. Mir ist es nämlich aufgefallen, als wir Bekannte besucht haben vor nicht allzu langer Zeit, und da lief dann bei den Kindern an einem großen, sehr, sehr großen Flachbildschirmfernseher im Wohnzimmer, der an der Wand hing, also unmenschlich groß. Und ich liebe große Fernseher, don't get me wrong, aber das war so ein Ding, das habe ich sowieso nie gesehen. Und die haben sich auf Deutsch gesagt, Scheiße reingepfiffen an Zeichentrick-Figuren, die da, ich habe schon wieder verdrängt, ich wollte es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich hatte dann irgendwann, war ich sehr, sehr klar, dass ich meine Tochter nicht unbedingt weiter davor sitzen haben will, weil das einfach Also es ist wirklich schlimmer als McDonald's in Bildschirmzeit gewesen, wo du sagst, das geht eigentlich nicht. Also Nährwert null, also einfach Minus so, ja. Wo ich dachte, nee, das kommt für mich nicht in Frage. Und das war wirklich einfach Rotze. Das war nicht nur Fast Food, da war einfach nichts drin. Und es war auch noch scheiße gezeichnet alles und so. Es war alles schlimm. Und ich weiß, dass diese Kinder halt einfach ewig und drei Tage vor diesem Ding hängen. Und diese Bildschirmzeit ist für mich einfach nur vertane Lebenszeit. Das ist wirklich so, wo ich denke, so, also mir steht es nicht zu beurteilen, was ist für andere gut oder schlecht, aber es gibt ja so ein, du kennst das auch selber, du kannst das irgendwo auch selber für dich einordnen, was du für dich als gute und schlechte Mediziner irgendwie ansiehst und so. Es ist bei mir dann im Bereich Unterhaltung und Kommunikation. Ich denke so, Leute, das geht nicht. Und das fällt mir ganz oft auf, wo ich mich frage, warum achten wir nicht darauf, dass wir wenigstens, also bin völlig bei dir, wenn wir das auch alles nicht aufhalten können und vielleicht auch gar nicht sollten. Auch die rasante Geschwindigkeit und Fahrt, die das aufgenommen hat, die Entwicklung, die technische Entwicklung, dann wenigstens die Leitplanken zu setzen und zu entscheiden, für jemanden anderen zu entscheiden, wenn du das schon nutzt und wenn du diese Bildschirmzeit hast, dann nutze sie in irgendeiner Form, noch wenigstens mit einer gewissen Qualität, die das hat. Und es ist schwierig, weil das die Geschwindigkeit finde ich genauso wie du brutal. Guck dir mal einen Volvo von 1984 an. Guck da mal rein ins Cockpit. Da hat er ein paar Knöpfe. Das ist eine Ikone in Sachen Autos. Da hat er ein paar Knöpfe, da hat er ein Radio mit einer Kassette drin, fertig, aus. Wenn da was ist, dann fixst du das halt. Diese Autos fahren immer noch auf der Straße mit 500.000 Kilometern, keine Ahnung. Neuer Volvo, gerade rausgekommen, voll. Voll Technik. Voll von Leitern und keine Ahnung. Und das ist auf einer Zeitspanne passiert, einfach nur von 30 Jahren. Und genau so ist es mit dieser Geschwindigkeit. Und ich finde, es ist auch schwer, dann dagegen zu halten. Und ich finde, es ist auch schwer zu filtern. Aber ich glaube, wir brauchen das unbedingt. Weil sonst geht die Nutzung von Formaten wie TikTok einfach weiter nach oben. Und wenn wir im Bereich Politik sind, dann nutzen es Parteien halt einfach auch die Bildschirmzeit gnadenlos aus. Also wollen wir, dass wir Parteien wie die AfD die Bildschirmzeiten von jungen Menschen ausnutzen, weil sie wissen, sie sind sowieso, dann fischen wir sie doch ab. Das birgt für mich auch eine gewisse strategische Gefahr noch on top. Ganz, ganz schwierig finde ich damit in irgendeiner Form klarzukommen. Und gerade wenn es um die Qualität geht, muss es natürlich dann auch jeder für sich selbst bewerten, was ist gut und was ist schlecht.
Ich glaube, was auch in dem Zusammenhang wichtig ist, ist der Bezug zur Realität. Also je früher man jetzt als Kind anfängt, sich in diesen Portalen, vor allen Dingen Social Media Portalen jetzt wie TikTok, Instagram und Co. aufzuhalten, umso schwieriger ist sicherlich auch der Vergleich mit der realen Welt, weil da ist nun mal vieles nicht echt. Da ist vieles Fantasie, da ist vieles wiederum auch digital aufbereitet und so weiter und so fort. Und es ist natürlich eine unfassbare Reizüberflutung. Die Beiträge müssen eigentlich immer kürzer werden, um die Leute zu catchen, gleichzeitig bunt, laut, verwirrend, verstörend teilweise. Und diese dauerhafte Reizüberflutung ist natürlich dann, wenn du dann in der Schule auf einmal merkst, die Klassenarbeiten in der ersten bis vierten Klasse haben vielleicht 20 Minuten gedauert, maximal eine halbe Stunde. Dann kommst du auf die weiterführende Schule und dann sagen die so, die nächsten 3 Stunden schreiben wir Deutsch. Und du denkst dir, wie? 3 Stunden? Was soll ich denn da schreiben? Ja, wie soll denn das gehen? Und also es ist schon eine Frage eben, wie schult man Konzentration? Und deshalb glaube ich halt, dass es auch keine Patentlösung geben kann, ne? Gar keine Frage. Also ich habe das ja hier mal in einem anderen Zusammenhang skizziert, weil wir wollen keine Rabeneltern sein, wir wollen aber auch, weil wir sind auch nicht von Rabeneltern großgezogen worden, meine Frau und ich. Wir wollen aber trotzdem eine gewisse Form der Nutzungskultur etablieren, ne? Also ich sag mal, das fängt so mit Kleinigkeiten an, dass du sagst, es gibt keine Bildschirme beim Essen oder am Esstisch. Ja, jetzt werden viele sagen, ja klar, das ist ja normal. Nee, Leute, das ist nicht normal. Fahrt mal in Urlaub und setzt euch mal ins Restaurant im Urlaub. Fahrt mal in ein Restaurant eurer Wahl in der Ecke und dann kommen die Familien mit ihren Kindern. Das Erste, was rausgeholt wird, sind Bildschirme, Tablets, Handys. Ja, deshalb, es ist nicht normal und es ist auch schwierig zu sagen, so, wir setzen uns jetzt mal hin, jetzt wird gegessen, jetzt wird sich angeschaut dabei, jetzt wird vielleicht sogar miteinander gesprochen und dabei läuft nicht parallel der Fernseher und dabei ist nicht parallel ein iPad oder ein Handy und oder beides auf dem Tisch. Das ist nicht so einfach, aber es muss einfach diese Bereiche, muss es meiner Meinung nach geben. Genauso, auch da kann jeder das machen, wie er möchte. Ich sage nur, wie man es aus meiner Meinung oder aus unserer Sicht ein bisschen eben kultivieren kann. Keine Bildschirme im Bett, vor dem Schlafengehen oder als Erstes nach dem Aufstehen. Sondern der Geist muss sich aufs Schlafen und aufs Aufwachen vorbereiten, konzentrieren und starten. Und am Ende startet man halt dann analog und nicht digital oder real. Lassen wir das Wort analog mal weg, das hört sich eben ein bisschen mechanisch und komisch an. Und ich glaube, wenn man halt diese, ich nenne es mal bewusst, Safe Spaces hat, dann ist es auch einfacher, glaube ich, als Elternteile vor allen Dingen, die versuchen halt auch manchmal zu zwanghaft Bildschirmzeiten zu reduzieren und zu verhindern, ist es eben einfacher dann zu sagen, ja klar, jetzt ist Bildschirmzeit. Jetzt wird eine Stunde geguckt, was auch immer. So, und ich glaube, was ein sehr guter Vertrag ist oder eine Vereinbarung, nennen wir es mal so, mit Kindern und Jugendlichen, ist das Thema Altersbeschränkung. Also mit anderen Worten, habe ich ja schon mal, wie gesagt, erzählt, unsere Kinder dürfen jede App runterladen, die sie mit ihrem Alter oder mit ihrem Geburtsdatum freischalten können. So, hat zur Folge, dass bestimmte Apps einfach nicht gehen. Aber diese Vereinbarung steht und das bedeutet, dass das Kind die Möglichkeit hat, sich jede App runterzuladen. Ist die nicht alterskonform, kann sie nicht genutzt werden. Das gibt eine Diskussion, das gibt eine zweite Diskussion, danach gibt es keine Diskussion mehr. Nochmal, ich rede hier nicht von Studien, ich rede nicht von irgendwelchen Erzählungen von anderen, ich rede von meinem, unseren Leben. Es ist möglich, auch heutzutage. Und ich hoffe auch, dass es möglich sein wird für meine Kinder, wenn sie selber Kinder haben, dass sie das auch weitergeben. Und deren Kinder, nennen wir sie meine Enkel, die werden in einer ganz anderen virtuellen Welt aufwachen, im wahrsten Sinne des Wortes, als wir uns heute vorstellen können. Und es wird noch viel, viel schwieriger, das reale Leben zu genießen. Aber am Ende muss es ausgewogen sein. Deshalb erzähle ich auch gerne von meinen Jugendsünden mit Fußballmanager, Tetris und so weiter, ne? Also das darf man nicht verteufeln. Es gibt für alles eine Zeit während des Tages, idealerweise nicht in der Nacht, da sollte man einfach pennen. Und ich muss auch sagen, ich bin teilweise total beeindruckt, wie kreativ Kinder und in dem Fall auch meine Kinder mit dem einen oder anderen Spiel sein können.
Ja, ne? Total.
Es gibt total populäre Spiele, wo man von vornherein sagt, nein, auf gar keinen Fall, Minecraft, das darfst du deine Kinder nicht spielen lassen. Wenn ich sehe, was die da teilweise bauen, da denke ich mir, hey, wo haben die das her? War der Vater Architekt oder die Mutter Innendesignerin? Und deshalb muss man die Kinder auch mal Kinder sein lassen und eben auch die Kreativität auf diesem Gebiet auch mal freien Lauf lassen. Aber wie so viel, man macht in der Regel, außer Extremsportler, Aber in der Regel macht man als Kind auch nicht 4, 5 oder 6 Stunden am Stück Sport. Weil da würde man auch irgendwann sagen, hey, das ist ein bisschen ungesund. Mach mal Pause nach 2 Stunden oder nach 1,5. Und genauso ist es ja mit den Bildschirmzeiten auch. Warum soll ich jemanden 4, 5, 6 Stunden an den Bildschirm klemmen, wenn doch 1 Stunde, 1,5 oder maximal 2 auch ausreichen? Wenn man sie vernünftig durch den Tag gliedert. Haben die Kinder kein Angebot? Wird Kindern langweilig? Und das ist die größte Seuche, mit der wir zu tun haben. Weil wenn Kindern langweilig ist, greifen sie zu potenziellen Suchtmitteln. Ob das Süßigkeiten sind, die dann in sich reingestopft werden aus Langeweile, oder Bildschirme. Also muss ich im Grunde dafür sorgen, dass zwar ab und zu langweilig werden darf, weil Langeweile ist keine fiese Krankheit, sondern es muss halt die Ausgewogenheit da sein zwischen der realen und der digitalen Welt.
Ja, und ich finde gerade, wenn du das Thema Langeweile ansprichst, das ist ja nun wirklich überall beschrieben, auch Langeweile ist einfach wichtig, dass die das aushalten können, dass die daraus auch was Kreatives entstehen lassen können. Und ich finde es dann immer wieder so lustig, wenn du dann dich mal so ein bisschen konfrontierst, auch mit zum Beispiel der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die empfiehlt folgende Bildschirmzeiten für Kinder. Finde ich ganz interessant. 0 bis 3 Jahre möglichst. Wie viele Bildschirmzeit?
Ja, 0 bis 3 Jahre gar keine.
Richtig. 3 bis 6 Jahre Bildschirmzeit 45 Minuten täglich. 6 bis 10 Jahre Bildschirmzeit 45 bis 60 Minuten täglich. 10 bis 12 Jahre Bildschirmzeit 1 Stunde täglich. 13 bis 14 Jahre Bildschirmzeit 1,5 Stunden täglich und 15 bis 16 Jahre Bildschirmzeit 2,5 Stunden täglich. Das ist nach Wissenschaft das, was das richtige Maß angeblich ist. Und dann hast du halt einfach, und das fand ich ganz interessant, neulich einen Artikel gelesen von einer Mutter, die von heute auf morgen beschlossen hat, Schluss zu machen bei ihren Kindern mit Bildschirmzeit überhaupt. Und es ist interessant, was dann passiert ist. Sie hat nämlich die Entscheidung getroffen und ihrem Sohn das Fernsehen und YouTube verboten. Und die hat dann von den Veränderungen berichtet. Uns beiden ist natürlich klar und vielen da draußen auch, die uns jetzt zuhören, dass das relativ viel gemacht hat. Und dass das dafür gesorgt hat, dass der Sohn nicht nur ausgeglichener wurde, dass er tatsächlich erschreckenderweise auch wieder mit den Eltern kommuniziert hat. es war auch zu erkennen, und das sagt die Wissenschaft ja auch, dass wirklich einfach durch die vielen Bildschirmzeiten auch die Entwicklung komplett torpediert wird. Zum Beispiel alles, was mit Sprache zu tun hat. Weil Kinder einfach mehr fahren müssen und fühlen müssen. Und das natürlich vereinfacht wird, alles auf dem Bildschirm. Das heißt, es hat unmittelbar einfach auch Auswirkungen auf die Entwicklung im Hirn, was Sprache angeht, zum Beispiel. Es gibt so viele Beispiele mehr und Studien darüber. Und dann sind wir noch nicht bei unserem Kernthema eigentlich, nämlich dass die alles, was mit Bewegung zu tun hat, halt einfach auch krass darunter leidet. Und ich finde es so, wenn man dann irgendwie die Empfehlungen liest, wie viel Bildschirmzeit darf es denn sein? Ich bin der Letzte, wirklich der Allerletzte, der sagt, früher war alles besser, weil das immer so ein bisschen auch zu viel für mich zurückschauend ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass viele gerade Defizite im Mental Health Bereich natürlich auch dadurch entstehen, dass wir Bildschirmzeiten zulassen und auch Qualität der Bildschirmzeiten zulassen, die nicht gesund ist, augenscheinlich. Und daran merkt man ja auch, dass die Zahlen hochgehen, dass gerade immer mehr junge Leute mit mentalen Gesundheitsproblemen zu tun haben. Und diese Zahlen haben wir jetzt auch im Podcast hoch und runter gebetet immer wieder. Und trotzdem sind wir augenscheinlich nicht in der Lage, hier entgegenzuwirken. Und vielleicht bringt aber auch dieser Podcast nochmal so ein bisschen einen kleinen Input da rein, dass wir da nochmal drüber nachdenken und dass wir auch nochmal überlegen, wie gehen wir da vielleicht einfach auch anders mit damit um. Es ist natürlich auch total verständlich. Also ich meine, du kennst das von dir vielleicht auch noch früher, als die Kinder kleiner waren, und gerade wenn es kleinere Kinder sind, dann bist du über jede Minute froh, wo du auch mal atmen kannst, weil das einfach auch eigentlich in Wahrheit ein Job ist. Und natürlich ist es dann auch mal so, dass du dann schwach wirst und dann darf das Kind dann doch noch eine Episode Pippi Langstrumpf gucken im Fernsehen oder bei YouTube. Oder es darf dann doch nochmal, keine Ahnung, das Handy in die Hand nehmen und irgendwas drauf zeichnen. Und das ist irgendwo auch alles legitim. Aber wenn ich das alles weiß, was das auch mit Kindern machen kann, auf der einen Seite, und Defizite entstehen, und auf der anderen Seite, das ist angesprochen, vor dem Bildschirm dann auch noch Süßigkeiten rein und das noch rein und das noch rein und wenig Bewegung, ja, dann ist was vorprogrammiert. Und das ist dann die Gesellschaft, die wir selber bauen, die auch so ein System dann einfach auch belastet. Ich weiß nicht, ob uns das immer wieder auch bewusst ist, dass wir selber dafür sorgen, dass das System, das Gesundheitssystem, noch mehr gestresst wird, wenn wir da nicht auch ein wenig aufpassen. Oder sehe ich das, zeichne ich das zu dramatisch?
Nein, im Gegenteil. Du zeichnest im Grunde den Weg auf und letztendlich auch leider den nachhaltigen Weg, wie die Gesellschaft immer kränker werden kann. Und zwar mit den größten Themen, die uns ja jetzt schon, bevor wir in diese digitale Transformation ja noch eintreten werden, von der ich gesprochen habe, wo wir uns in virtuellen Welten bewegen werden. Und zwar nochmal stundenlang. Dass wir ja jetzt schon mit zwei Riesenthemen konfrontiert sind. Das eine sind psychische Erkrankungen, ein Riesenbatzen. Das andere, der zweite Riesenbatzen, in dem Fall vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes, ist das Thema Fettleibigkeit. Und wir hatten das ja ganz am Anfang bei einer unserer Folgen, und es sind ja mittlerweile fast 100, unglaublich, habe ich ja die Statistik mitgebracht, dass das erste Mal in der Menschheit mehr Menschen an den Folgen von Adipositas, / Fettleibigkeit sterben, als an den Folgen von Armut und Hunger. Und letztendlich bringen wir genau diese, fahren wir auf dieser Fahrbahn mit Zischtonnen mittlerweile weiter und bauen diese Strecke immer weiter aus. Und das ist ja das Schöne, dass man letztendlich auch da in dem Bereich auch präventiv eben arbeiten kann. Aber ich bin der Meinung, und so wie ich dich vorhin auch während der Folge jetzt verstanden habe, teilst du das, man darf halt das ganze Thema nicht grundsätzlich verteufeln, sondern man muss wie in allem im Leben diese Ausgewogenheit haben, ne? Genauso wie mit Süßigkeiten. Ich finde nicht, dass man die verteufeln muss. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ja? sondern es ist am Ende des Tages so, dass man gewisse Kompromisse im Leben eingehen muss. Und die Bildschirmzeit ist ein gewisser Kompromiss. Aber, und ich hoffe, dass wir das auch hier klar rausarbeiten konnten, es kommt auf die Inhalte an. Es gibt wunderbare Inhalte, ja. Lern-Apps, Online-Kurse, interaktive Inhalte, spielerisches Lernen, Sprachen, alleine wie Kinder teilweise über digitale Medien Sprachen lernen, so nebenbei. Also wo ich noch Schwierigkeiten hatte, irgendein Lego-Set zusammenzubauen, babbeln die irgendein Thema, irgendeine Sprache vor sich hin und sagen, ja, das habe ich in der so und so App gelernt. Oder ich denke, ich wusste gar nicht, dass die App gibt. Also deshalb muss man da ein bisschen eben differenziert sein. Vor allen Dingen ist der Bildschirm und damit verbunden natürlich die digitalen Medien für viele, die nicht direkt Zugang haben, für zum Beispiel auf schulische oder berufliche Ausbildung, ist teilweise der Bildschirm eine sehr gute Möglichkeit, aber daran teilzuhaben beziehungsweise sich aus- und weiterzubilden. Und deshalb, es kommt, wie gesagt, auf die Inhalte an und ich bleibe auch dabei, es kommt auf die Situation und auf die Tages- und Nachtzeiten an. Und wenn man da einen schönen Plan hat, den mit Sicherheit auch die meisten Kinder und Jugendlichen verstehen werden, dann denke ich, wird man wunderbar den Frieden mit Bildschirmzeiten machen können.
Das war das Wort zum Wochenende von Dr. Bora Gilderim. Und ich danke dir sehr dafür, dass du das am Ende nochmal sehr gekonnt zusammengefasst hast. Und, ja, danke dir für heute. Und wir hören uns in der nächsten Woche schon wieder mit einem frischen Thema, das wir uns noch ausdenken.
Vielen Dank, mein Lieber. Eine wunderbare Woche, schönes Wochenende.
Wünsche ich dir auch.
Und bis bald.
Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.